Wer täglich die Nachrichten zum Iran-Krieg verfolgt, hat immer wieder so eine Art Murmeltier-Moment. Es wirkt fast so, als würde sich ein Tag ständig wiederholen. Die USA und der Iran stehen kurz vor einer Einigung. Eine Einigung ist praktisch schon beschlossen. Eine Einigung wurde wieder abgesagt. Den tatsächlichen Stand der Verhandlungen daraus abzulesen, ist schwierig. Das US-Repräsentantenhaus hat die Position von Präsident Donald Trump in dieser Woche geschwächt. Mehrere republikanische Abgeordnete haben sich gegen Trump gestellt und eine Resolution unterstützt, die ihm einen weiteren Kriegseinsatz erschweren soll. Aber die Auswirkungen des Krieges sind nach wie vor weltweit zu spüren. Unsicherheit an den Rohstoffmärkten, Frust an den Tankstellen und die Gefahr von allgemeiner Inflation. Für die Eurozone wurde für März eine Preissteigerung von 2,6% gemeldet, für April von 3% und für Mai von 3,2%. Über Ursachen und Auswirkungen sprechen wir mit dem Wirtschaftsjournalisten und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Hallo Oliver.
Guten Tag Benjamin.
Die Statistikbehörde Eurostat hat nun also Inflationszahlen für den Mai gemeldet. 3,2%. Was bedeutet die Zahl für Verbraucher in der EU?
Die bedeutet, alles wird teurer, vor allen Dingen an der Supermarktkasse. Man merkt es an den Lebensmittelpreisen. Die steigen stark. Man merkt es natürlich, du hast es eben erwähnt, an der Tankstelle. Aber man sieht eben überall, die Preise steigen stärker als die Einkommen. Und das tut den allermeisten sehr weh im Portemonnaie.
Die EZB hat ja sowieso ein Inflationsziel von 2%. Da könnte man ja vermuten, wenn das jetzt 2,6 oder 3,0% ist, dann ist das gar nicht so viel mehr.
Naja, Inflation hat eine unangenehme Eigenschaft. Die ist wie ein Rennpferd, das man aus dem Stall gelassen hat und das fängt an zu galoppieren und wird immer schneller und schneller. Das heißt, in dem Augenblick, wo man das Ziel von 2% verlässt, geht es meistens in eine ziemlich galoppierende Fahrt über und das Ganze steigt und steigt und steigt.
Es gibt ja auch die Sichtweise, dass auch das EZB-Ziel von 2% eigentlich eine Form von Enteignung ist. Also die libertäre Sicht dazu ist ja, Moment mal, warum überhaupt Preissteigerung? Und auch aus Sicht von Arbeitern oder Angestellten, die ihr Gehalt gar nicht selber verhandeln können und sehen, dass es konstant bleibt, ist ja auch schon eine 2%ige Inflation, eine Entwertung des eigenen Gehalts.
Ja, da würde ich aber Folgendes entgegenhalten. Wir gehen ja davon aus, dass wir einen Fortschritt in der Produktivität machen. Das heißt, dass wir durch den Einsatz von Maschinen, dadurch, dass wir Dinge lernen, dass wir auch Dinge besser können, als wir das vielleicht vor 10 Jahren gekonnt haben, Wachstum erzeugen. Und wenn man Wachstum erzeugt, dann muss sich das auch irgendwo in einem Geldmengenwachstum abbilden, sonst kann Wachstum gar nicht entstehen. Wenn die Geldmenge immer konstant ist, aber die Produktivität steigt, dann würde das nicht funktionieren. Irgendwann könnten wir das nicht mehr bezahlen. Deswegen, es gibt eine gesunde Inflation, die irgendwo in diesem Bereich unter 2% liegt. Und es gibt eine gefährliche Inflation, die irgendwo in dem Bereich über 2% anfängt.
Warum hat denn die Straße von Hormuz auch so eine Bedeutung für die europäische Wirtschaft? Also welchen Stellenwert haben Öl und Gas tatsächlich?
Ja, die Straße von Hormuz ist einfach ein Nadelöhr. Da gehen 25% des weltweiten Öl- und Gashandels durch. Und man muss auch sehen, in Deutschland bei aller Liebe zur Energiewende oder aller Ablehnung dieser Energiewende, wir sind extrem abhängig nach wie vor von fossilen Brennstoffen. Es sind etwa 75% oder sogar noch mehr Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in Deutschland. Die Energiewende hat da nicht das bisher erreichen können, was man sich vielleicht davon versprochen hat. Auf jeden Fall braucht es noch unglaublich viel Zeit. Und solange das nicht anders ist, ist diese Abhängigkeit von Öl und Gas da und damit auch die Abhängigkeit von der Straße von Hormuz. Wenn sie zu ist, kommt hier nichts an.
Supermarktkasse oder Restaurant ist jetzt so ein Ort, wo wir das immer merken. Aber wie ist es denn mit der Gesamtwirtschaft? Also wie schlägt sich das dann auf Industrie oder Gesamtwirtschaft durch?
Das schlägt sich natürlich überall durch. In dem Augenblick, wo die Preise steigen, wo die Leute mehr bezahlen müssen, haben sie weniger Geld, um zu investieren. Die Industrie, die kann nicht investieren, wenn die Inflation steigt und sie die Preise, die sie braucht, um Güter zu bezahlen, um Maschinen zu bezahlen, wenn sie die einfach nicht mehr aufbringen kann. Also das, was im Kleinen der Verbraucher erfährt, erfährt im Großen auch die Industrie. Und das bremst einfach jede Investition. Es wird nicht mehr planbar, wie die Preise morgen sind. Und damit zieht sich eine Volkswirtschaft praktisch zusammen wie eine Schnecke, die in ihr Schneckenhaus zurückgeht.
Es heißt ja immer, man ist aktuell bedroht von externen Schocks, also Dingen, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hat. Da wird dann genannt, erst kam da Covid, damit hatten wir nichts zu tun. Dann kam der Ukraine-Krieg, damit hatten wir im Grunde genommen auch nichts zu tun. Dann kam jetzt der Iran. Also man ist nie verantwortlich für irgendwas, wie beispielsweise das Phänomen der Inflation. Wie siehst du das? Wo ist der Eigenanteil von EZB, EU und Bundesregierungen?
Ja, das ist natürlich die unbequeme Frage, die man sich stellen muss. Und es gibt da sicherlich zwei Aspekte, die dafür sprechen, dass der Eigenanteil sogar sehr erheblich ist. Das eine ist die Konstruktion des Euro. Wir haben die gemeinsame Währung in Europa, in der EU. Und diese gemeinsame Währung funktioniert eigentlich nur dann richtig gut, wenn es auch eine gemeinsame Volkswirtschaft gibt. Aber in Wahrheit haben wir in der EU 27 verschiedene Volkswirtschaften und im Euro haben wir entsprechend viele, wie es Mitgliedsländer im Euro gibt. Das heißt, ein Land, das mit der Inflation umgeht und sagen würde, wir müssen die Zinsen erhöhen, damit wir die Inflation in den Griff kriegen, das muss ich erstmal mit allen anderen Euro-Mitgliedern abstimmen. Das passiert innerhalb der EZB, aber das ist natürlich ein sehr, sehr mühsamer Prozess. Und es ist schon so, dass vielleicht Deutschland manchmal eine andere Zinspolitik oder Bekämpfung der Inflation an den Tag legen würde, wenn es könnte, als das zum Beispiel Italien oder eines der Südländer tun kann. Das andere Problem ist die Schuldensituation. Die EZB hat, wie viele andere Notenbanken auch, jede sich ankündigende Rezession, jedes Wackeln der Währung im Grunde genommen mit Gelddrucken bekämpft. Sie hat dadurch Geld künstlich billig gehalten. Das Thema Zinsen hat sie unten gehalten. Wir haben uns lange an Zinsen gewöhnt, die irgendwo unter 2% gelegen haben. Manchmal waren sie sogar negativ. Und das ist natürlich etwas, was historisch absolut die Ausnahme ist. Wir kommen, wer sich noch erinnern kann, von Zinsen, die irgendwo bei 7, 8 oder auch manchmal 10% gelegen haben. Und das ist historisch eigentlich viel mehr die Tradition. Und die EZB, aber auch andere Notenbanken, die EZB hat diese Politik des billigen Geldes eingeführt. Und daran haben sich alle gewöhnt. Und deswegen ist der Aufschrei groß, wenn jetzt, wie es wieder möglich ist, vor der nächsten EZB-Sitzung die Zinsen möglicherweise angehoben werden müssen.
Welche Auswirkungen hätte das, wenn die Zentralbank den Leitzins jetzt erhöhen würde? Gerade im Hinblick auf hochverschuldete Haushalte in Frankreich, in Italien, aber ja auch zunehmende Verschuldung, auch in Deutschland durch Sondervermögen und Aufrüstung.
Ja, das ist natürlich alles nicht schön. In dem Augenblick, wo die EZB die Zinsen erhöht, droht die Wirtschaft wiederum auch zu kippen. Also das ist wirklich ein Balanceakt, den diese Währungshüter da vollziehen. Wir müssen auf der einen Seite sehen, dass die Inflation nicht überschießt, dass sie ihr Ziel da irgendwie halten, weil sonst wirklich das Vertrauen in die Währung und ins Geld verloren geht. Und sie müssen auf der anderen Seite versuchen, dass sie nicht durch zu hohe Zinsen die Wirtschaft abwürgen, also die Unternehmen können nicht investieren, weil Geld zu teuer wird, sie können schlichtweg sich keine Kredite leisten. Und das, was die Unternehmen sich nicht leisten können, gilt natürlich auch für die Staaten. Die Staaten sind hochverschuldet, die EU ist hochverschuldet, die hat ja inzwischen eigene Schulden aufgenommen. Und wenn es dann um die Rückzahlung dieser Kredite geht, das Geld ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern die haben sich das ja alle irgendwo am Markt geliehen. Wenn es also um die Rückzahlung der Kredite geht, wird das mit einmal unangenehm teuer. Und dann haben wir genau das, was wir jetzt auch in Deutschland schon beklagen, nämlich, dass wir Staatshaushalte sehen, wo irgendwann jeder dritte Euro in Zinszahlungen geht. Und das ist natürlich dann auch völlig kontraproduktiv, wenn man sagt, wir brauchen das Geld für andere Dinge. Wir brauchen das Geld für unsere Straßen, für unsere Schulen und für unsere Bildung zum Beispiel.
Du hast ja schon darauf hingewiesen, dass Inflation ein altbekanntes Schreckgespenst ist. Jetzt warnen Beobachter aber auch vor einer Stagflation. Was bedeutet das? Wie kann es dazu kommen?
Ja, Stagflation ist ein Wort, was so immer am Rand mitschwimmt, aber was im Grunde genommen ein Gruselszenario beschreibt. Stagflation heißt, dass die Preise steigen, also man sowas wie eine Inflation spürt, aber trotzdem überhaupt kein Wachstum zu erkennen ist. Also wir haben 0% Wachstum oder sogar negatives Wachstum, also wir schrumpfen und trotzdem steigen die Preise. Das ist das, was wir ja im Moment tatsächlich auch erleben. Deutschland hat fast kein Wachstum. Es ist gerade wieder die Wachstumsprognose für Deutschland nach unten revidiert. Die war eh schon nur kaum zu spüren. Und jetzt ist sie nochmal, ich würde mal sagen, kaum zu spüren. Und gleichzeitig steigen die Preise. Das ist also ein Szenario, was auf Dauer in eine wirtschaftliche Sackgasse führt. Und da müssen natürlich Währungshüter auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite versuchen, gegenzusteuern.
Es gibt da natürlich eine Hoffnung. Also wenn die aktuelle Inflation auch mit dem Irankrieg und der Straße von Hormus zu tun hat, dann könnte Donald Trump das Problem ja möglicherweise eigenhändig lösen. Wie schätzt du die Situation in den USA ein und den Druck auf den Präsidenten durch Wähler oder auch Abgeordnete der Republikanischen Partei?
Ja, Trump steht da selber schon unter Druck. Bei Trump kann man bloß nie sagen, ob ein Druck sich so auswirkt, wie man sich das vorstellt, sondern er ist bekannt dafür, dass er gewisse Ausweichmethoden oder Gegenmethoden entwickelt, um da anders zu reagieren, als man denkt. Aber Trump steht unter Druck. Er hat die Midterms vor der Brust, die im November stattfinden, also die Wahlen. Und in den USA gibt es an verschiedenen Orten inzwischen Proteste, die wegen der Inflation stattfinden. Es gibt also deutliche Preissteigerungen. Ein Bild gab es neulich im US-Bundesstaat Maine vom sogenannten Hummeraufstand. Da haben also Fischer in der Markthalle ihre Käufer mobilisiert, weil sie die Hummer hochgehalten haben und gesagt haben, Mensch, vor einem Jahr kostete dieser Hummer noch $19 und jetzt sind wir bei $30. Und das kann so nicht sein. Und es gab also einen regelrechten Aufstand, der dann auch medial sehr wirksam inszeniert worden ist, um am Ende wahrscheinlich auch Trump zu zeigen, hier läuft was völlig aus dem Ruder und du hast uns mehr Kaufkraft versprochen, mehr Geld im Portemonnaie versprochen und jetzt haben wir das Gegenteil. Also da braut sich was zusammen, was jetzt auch für die US-Regierung alles andere als förderlich ist. Die US-Regierung verweist dann wieder auf den guten Lauf, den die großen US-Tech-Konzerne haben, aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille.
Die Inflation in der Eurozone steigt im Mai auf 3,2%. In Deutschland gibt es übrigens eine Sondersituation. Dort ist sie vom April auf den Mai gefallen, von 2,9 auf 2,6%. Wirtschaftsforscher führen das auf die Einführung des Tankrabatts zurück. Wir bedanken uns bei Oliver Stock.
Gerne.